210. Kapitel. Schöpfung, Natur. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Römer 8, 20 und 21. Ist euch schon einmal aufgefallen, dass im Alten Testament das Wort Natur nicht vorkommt? Diese Frage stellte der Redner der versammelten Jugendgruppe vor ihm, die sich in der Gemeinde von Karl und Paula traf. Sie wollten sich an diesem Abend über das Thema Schöpfung Natur Gedanken machen. Den Jugendlichen war es bisher nie aufgefallen, dass dieses nur in der Form des Wortes Schöpfung vorkam und das auch nicht sehr häufig. Sie hatten sich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie darüber Gedanken gemacht, was die Bibel zu diesem Thema sagt. In der Bibel werden kaum Tierarten und Pflanzennamen aufgezählt, fuhr Roman fort. Hat das etwas zu bedeuten? Ist Gott die Fauna und Flora nicht wichtig? Was glaubt ihr? Die jungen Leute sahen sich an und überlegten dies und jenes. Einer von ihnen sagte, wir sollten gemeinsam die Schöpfungsgeschichte lesen. Einige von uns haben das vielleicht noch nie getan. In den Schulbüchern steht ja vorwiegend das, was Darwin gelehrt hat, obwohl er das meiste davon heute wohl auch nicht mehr glauben würde. Die Idee, die Schöpfungsgeschichte zu lesen, finde ich ausgezeichnet. Willi, kannst du den Text auf die Leinwand projizieren? Willi zeigte mit dem Daumen nach oben und kurze Zeit später konnten alle den Text mitlesen. Roman räusperte sich und fing an, vorzulesen, da er ein Mikrofon in der Hand hielt. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, ein Tag. Und Gott sprach, es werde eine Wölbung mitten im Wasser, und es sei eine Scheidung zwischen dem Wasser und dem Wasser. Und Gott machte die Wölbung und schied das Wasser, das unterhalb der Wölbung, von dem Wasser, das oberhalb der Wölbung war. Und es geschah so. Gott nannte die Wölbung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein zweiter Tag. Und Gott sprach, es soll sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort sammeln und es werde das Trockene sichtbar. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Ansammlung des Wassers nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen, nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt, nach der Art und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein dritter Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht, und sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren, und sie sollen als Lichter an der Wölbung des Himmels dienen, um auf die Erde zu leuchten. Und so geschah es. Und Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Wölbung des Himmels, über die Erde zu leuchten und zu herrschen, über den Tag und über die Nacht und zwischen dem Licht und der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein vierter Tag. Und Gott sprach, es soll das Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln, und Vögel sollen über der Erde fliegen, unter der Wölbung des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und alle sich regenden, lebenden Wesen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art, und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch, und füllt das Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, ein fünfter Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor, nach ihrer Art, Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen. Seid fruchtbar und vermehret euch, und füllt die Erde, und macht sie euch untertan, und herrscht über die Fische des Meeres, und über die Vögel des Himmels, und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist, und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist. Es soll euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Und am siebten Tag ruhte er sich aus. Mit diesem Satz ergänzte Roman die Bibelverse, die er soeben aus dem ersten Buch Mose vorgelesen hatte. Willi, kannst du bitte noch einblenden, was in Römer 8, 19 bis 23 steht? Willis Daumen zeigte erneut nach oben und schon war der Text zu sehen. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Als alle den Vers gelesen hatten, fragte Roman, warum ist die Schöpfung der Vergänglichkeit preisgegeben? Die richtige Antwort wussten viele. Wegen des Sündenfalls im Paradies. Das ist eine einfache und klare Erklärung und meiner Ansicht nach auch die richtige. Es war die Sünde der Menschen, die den Menschen selbst und die ganze Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen hat. Aber Jesus ist es, der alles wieder vereint. In Epheser 1, 10 bis 12 steht, unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinem Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat uns von Anfang dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Es ist ungemein wichtig, daran zu denken, dass alles auf die Anbetung Jesu, des Sohnes Gottes, hinausläuft und nicht auf die Verehrung eines Menschen oder der Schöpfung. Es wird eine neue Schöpfung geben. Zum Teil beginnt sie schon jetzt damit, dass Menschen zu Gott umkehren und ihn als Erlöser annehmen. Über sie steht in der Bibel. Und ich zähle mich dazu. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Im Kolosser 1, Vers 18 steht außerdem, und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von dem Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Wer Frieden mit Gott hat und seine Gedanken auf Jesus ausrichtet, erkennt die Schöpfung durch den Heiligen Geist wieder als das, was sie ist. Sie ist gut und nicht zu verwerfen, aber angebetet soll sie nicht werden. In Markus 13, 31 steht, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die alte Schöpfung wird einer neuen Schöpfung weichen. Das steht nicht zuletzt im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 13. Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert.